Erst Real Madrid, dann Halle. Was macht sowas mit Schalke? Wer sind die Gewinner und die Verlierer der Vorbereitung? Darum geht's jetzt in den nächsten Minuten, aber vor allen Dingen freuen wir uns darauf, dass die Saison endlich losgeht. Das alles jetzt bei 1904 Inside Schalke. Viel Spaß.
1904 Inside Schalke. Ein Podcast der WAZ.
Der Sommer scheint vorbei, draußen ist es grau, es regnet und die Sommerpause ist auch zu Ende, denn das ist der letzte Talk vor dem Saisonauftakt. Wenn wir uns das nächste Mal hören, dann wissen wir schon, wie Schalke in Halle gespielt hat. Deswegen sind wir alle ein bisschen gespannt, was wir so für Themen heute haben. Wir, das sind heute back from his holiday, unser WAZ-Schalke-Experte Andi Ernst.
Glück auf.
Sinan Schad von der WAZ Gelsenkirchen.
Moin und Glück auf.
Mein Name ist Matthias Heselmann, auch von der WAZ Gelsenkirchen und die 1904 Minuten, die starten jetzt. Tja, Andi, wir haben heute Mittwoch und ich bin nicht gut im Kopf rechnen, aber in 9 Tagen am Montag spielt Schalke das erste Pflichtspiel der Saison gegen Halle, in Halle.
Harter Bruch, ne?
Bist du schon aufgeregt?
Ja, aber harter Bruch, ne? Wir haben uns hier tagelang, also ich auch im Urlaub, ne, denk so, oh geil, Mbappé und Bellingham und Vini Junior und so. Und dann sind die dann da und dann reden wir ja gleich noch drüber. Und dann siehst du, wie Kylian Mbappé am 5. Tag seiner eigenen Vorbereitung, wenn er anzieht, irgendwie jedem einzelnen Spieler auf dem Platz auf 10 Metern 12 abnimmt. Und das ist schon, das war schon Fußball, kann man nicht anders sagen. Ja, und jetzt spielst du beim Halleschen FC. Also wir haben Timo Becker drauf angesprochen danach, ne, nachdem er Mini Junior diese Duelle geliefert hat, über die wir noch ein bisschen länger reden werden und so. Und der sagte auch, ja, das ist jetzt ein Switch. Da müssen wir jetzt als Spieler, sagte Timo Becker, wirklich knallhart sein, weil Halle, das ist Regionalliga, das ist vierte Liga, das ist ein kleines Stadion, das ist, wie Timo Becker sagte, ganz eklig. Und so wird's, glaube ich. Also vor einem Jahr hat Schalke bei Lok Leipzig gespielt, selbe Liga, Regionalliga Nordost. Das war jetzt auch kein Spaß und das ist jetzt wirklich so Fußballkampf statt Fußballkunst. Das ist, du bist klarer Favorit, nicht mehr klarer Außenseiter. Das ist nicht mehr Vorfreude und bei Instagram kannst du danach als Spieler 1000 Spielszenen posten, wie du gegen den gespielt hast, gegen den und gegen den. Da geht's darum, dass du in Halle bestehst und gewinnst und dem Verein halt Kohle bescherst für die zweite Runde. Und das ist jetzt echt hart, so eine harte Aufgabe, auch für Miron Muslic, innerhalb von 8 Tagen diesen Turnaround hinzubekommen im Mainz.
Ja, ich glaube, in Halle geht es einfach nur darum, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, ne? Ganz deutlich. Weiterkommen und munter putzen und fertig. Ja, also keiner irgendwelche Glanzleistungen erwarten. So realistisch ist man ja, glaube ich.
Ja, eben. Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. Ich meine, Schalke vor einem Jahr, um das nochmal zu erwähnen, hat ja auch 1-0 nach Verlängerung gewonnen. Aber über die Art und Weise hat ja eh hinterher keiner mehr geredet. Eher eben über diese rassistischen Beleidigungen gegen Christopher Anviajay damals. Das spricht für deine These, dass eigentlich alles, Hauptsache du gewinnst. Aber um zu diesem Sieg zu kommen, da musst du echt diese Woche so ein bisschen. Also ich habe noch nie gegen Real Madrid gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie es ist.
Aber auch nicht gegen Halle.
Wenn man gegen Real Madrid spielt und kommt dann am Dienstag zum nächsten Training und hat dann irgendwie noch im Kopf so, boah, zu Hause habe ich das Trikot von XY erstmal irgendwie an die Wand geknallt. Und dann kommt Miron Muslic und sagt, so Jungs, hier, Halle FC, Montagabend.
Lass mal auf das Madrid-Spiel gucken.
Genau.
Es gab ja ein paar Diskussionen vorher. Ist das so sinnvoll, als letztes Testspiel ausgerechnet so einen Brocken zu nehmen, wo man ja einigermaßen sicher sein kann, dass man da nicht gewinnt? Ist das nicht demotivierend? Macht das nicht so einen Nackenschlag noch kurz vor Ende? Wie siehst du das?
Ich würde diesen Fall außergewöhnlich sehen in diesem Jahr, in der Tat. Also ist ja der klassische Vorbereitungsaufbau, ne? Die einen Trainer sehen so, die anderen Trainer sehen so. Der klassische Weg ist dieser, dass du am Anfang irgendwie gemächlich anfängst, ne? Damit du dann in der Halbzeit 11-mal wechseln kannst. Du spielst gegen so Regionalligisten, Oberligisten, das gewinnst du dann in der Regel. Im Trainingslager folgen dann so die ersten etwas härteren Tests und nach dem Trainingslager geht's dann nach oben und dann hast du den richtigen Härtetest in der Generalprobe am Ende. Das kann man machen, da weiß man am Ende, wo man steht. Im Umkehrschluss kann es natürlich sein, dass du verlierst, kann aber auch sein, dass du 2-1 gewinnst. Gehst du natürlich mit so einem Selbstvertrauen da rein. Ich finde das okay, dass man das macht. Der Schalker-Fall in diesem Jahr ist wirklich außergewöhnlich, weil Real Madrid außergewöhnlich ist. Ich meine, wie viele Bundesligisten haben in den vergangenen Jahren ihre Generalprobe gegen Real Madrid gehabt, ne? Und das war wegen 25 Jahre Arena-Geburtstag und dann kommt Real Madrid. Deswegen ist dieser Fall, und ich glaube, selbst wenn Schalke 0-6 oder 1-8 verloren hätte, dann wird das, glaube ich, nicht auf Selbstbewusstsein drücken, weil es Real Madrid war.
Ja, da widerspreche ich so ein bisschen. Also ich glaube nämlich, dass man ordentlich Selbstvertrauen tanken konnte, sowohl gegen Bergamo als auch gegen Real Madrid. Und das wäre bei einem 1-8 oder so wahrscheinlich doch anders gewesen. Denn die beiden 0-3 Niederlagen, das haben wir hier letzte Woche teilweise schon besprochen und das habt ihr auch schon, wie ich finde, sehr gut aufgeschrieben, waren ja am unterm Strich am Ende des Tages doch alles andere als irgendwie nur schlecht oder so, ne?
Genau, also ja.
Viele positive Ansätze ja gehabt.
Genau, bei Bergamo war es so, dass du ja auch das 0-3 war ja ein Ergebnis, das dem Spielverlauf nicht entsprach. Und bei Real Madrid sagte Miro Muslic, es war dann auch am Ende wichtig, er als Trainer muss natürlich den positiven Aspekt da noch finden, dass wir dann auch wirklich an unsere Grenzen dann mal am Ende geraten sind. Aber du hast schon recht, man kann schon 2-3 positive Aspekte mitnehmen. Zum Beispiel dieser Kampf, diese Szenen von Timo Becker, ne? Also das war schon, das hat die Fans ja auch mitgerissen, das hat man im Stadion auch gesehen, ne? Gerade immer, wenn Vini Junior auch von anderen Spielern, aber es war nun mal Timo Becker, der ihm am häufigsten begegnet ist, den Ball da abgenommen haben und so, ne? Das hat die Fans
auch so. Und das gibt ja auch Timo Becker individuell.
Hundertprozentig, hat er auch drüber gesprochen. Er sagte auch, das kriegt man als Spieler natürlich mit, wenn man da eine gute Defensivaktion hat und dann rufen 60.000 deinen Namen so, ne? Das gibt einem selber natürlich dann auch nochmal so ein bisschen was mit, ne?
Dazu kommt ja auch, dass die Gegentore, also 2 von 3 Gegentoren, waren ja krasse individuelle Fehler, ne?
Das, genau, man darf
aber Schallenberg spielt dem Mbappé den Ball in die Füße.
Genau, ich würde sportlich insgesamt dem jetzt nicht so eine übermäßige Bedeutung bemessen, um damit jetzt zu sagen, Vorbereitungsfazit ist so und so, weil gegen Real Madrid hat man ja gesehen, dass das ist Real Madrid da waren. Also Real Madrid wechselt in der zweiten Halbzeit parallel Cucurella, Bellingham und Diomandé ein. Ja, ne? Und die haben vorher nicht mit der B11 gespielt, so, ne? Und dann denkst du, boah, das ist jetzt, also das ist wirklich allerhöchstes Weltfußballniveau, muss man da ja sagen, vereinsfußballmäßig. Aber du siehst schon, also mein Gott, Ron Schallenberg war schon ein bisschen an seiner Grenze in dem Spiel, ne? Aber ich will halt damit sagen, das ist jetzt. Real Madrid ist jetzt nicht die oberste Grenze, da muss ich einen Ron Schallenberg da nicht messen. Ich habe das während des Spiels, weswegen erwähne ich das schon mitgekriegt, in den sozialen Medien kam schon, ja, hier Ron Schallenberg und guck dir das mal an. Ja, nee, ey, mein Gott, das war jetzt Real Madrid. Ja,
den Ball spielt aber auch
so
nur
ein Ding,
einmal
und
zum Ball,
und ne? So ein Ding spielt er einmal in dieser Saison, ja, und ja. Deswegen ja. Machen wir da einen Mantel drüber. Das war eher auch für mich, ich weiß nicht, wie es den Leuten dann auf der Tribüne ging, schon Genuss, die mal wieder zu sehen. Das war in den Nuller- und Zehnerjahren schon üblich, dass Vereine dieser Qualität in der Arena aufgetreten sind. Jetzt ist es außergewöhnlich, aber mein Gott, auch noch. Mbappé in der Veltins Arena. Also ich habe dir noch am Anfang erwähnt, weil das war schon, boah, ah, der ist schon gut.
Der ist schon gut. Schnell, ne?
Also, schon gut, der ist schon schnell, ne? Also, boah. Aber das war schon ein Genuss.
Ja, also unterm Strich bleibt, das war insgesamt schon ganz ordentlich für einen Zweitliga-Aufsteiger. Man sieht, dass die Mannschaft in ihrem Kern durchaus funktioniert. Man sieht allerdings auch natürlich, dass der Knipser bislang noch fehlt. Wir sprechen gleich noch im Einzelnen über Dzeko, über Karaman, Silla und Adamu. Aber die Chance, also gerade gegen Bergamo, die Torchancen, die du hattest, die hast halt alle liegen lassen. Haben wir letzte Woche ja drüber gesprochen. Umso wichtiger dann, dass, wie es da jetzt im Sturm weitergeht.
Ja, wie geht's denn im Sturm weiter, Andi?
Ja, also reden wir über Edin Dzeko, der hat 10 Minuten gespielt. Wir haben danach mit Miro Muslic über Edin Dzeko gesprochen und der hat die Situation verglichen mit Januar, als Edin Dzeko zum ersten Mal kam. Er sagte, da haben wir das, wir machen das jetzt, versuchen das jetzt wieder so smart zu machen wie im Januar, dass wir ihn ganz langsam aufbauen. Wenn ihr euch erinnert, der hat auch im Januar im ersten Spiel 15 Minuten gespielt, im zweiten Spiel 45 Minuten gespielt, im dritten Spiel 60 Minuten gespielt und dann irgendwann 80, 90 Minuten gespielt.
Aber gefühlt in jedem 2 Tore gemacht.
Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, aber genauso wird es jetzt laufen. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, der hat jetzt 10 Minuten gespielt gegen Real Madrid, um nach einer für ihn sehr anstrengenden, also er muss ja sehr viel aufholen, da er später gekommen ist und durch den WM-Urlaub später eingestiegen ist, hat er schon eine etwas anstrengendere Trainingsphase jetzt gerade. Aber Miro Muslic war es trotzdem wichtig, ihn einzusetzen, damit er einfach mal das Gefühl auf dem Rasen kriegt. 60.000 Zuschauer, das gibt ja nochmal einen ganz anderen Schub. Auch wenn man 40 Jahre alt ist und Edin Dzeko heißt und seit 22 Jahren den ganzen Zirkus mitmacht, ist es auch für ihn schon mal echt ein gutes Feeling, wenn man dann auf dem Rasen steht. Ja, und in Halle soll er dann ein bisschen länger spielen, ne? Also halbe Stunde würde ich jetzt mal sagen. Ist natürlich immer ein bisschen vom Spielverlauf abhängig. Wenn es in der 60. noch 0-0 steht, dann weiß ich nicht, ob du Edin Dzeko einwechselst, wenn du vielleicht in die Verlängerung gehen musst. Aber so ist der Plan dann mit Edin Dzeko. Solange ist Silla dann noch erste Wahl, aber es bleibt halt dann immer dieses Fragezeichen. Kommen wir gleich ganz kurz drauf. Wenn irgendwann mal ein Angebot kommt, dann ist Silla ja immer noch derjenige, der am ehesten das Geld einbringen könnte, das Schalke in dieser Transferperiode noch braucht. Dann ändert sich da noch ein bisschen was. Was ich finde, Adamu macht einen echten guten Eindruck in der Vorbereitung, hat echt mich in den meisten Spielen schon überzeugt. Der wird auch erste Wahl sein, dadurch, dass Kenan Karaman in Halle ausfallen wird. Das hat der Verein gestern verkündet. Und dann hast du ja noch Gomis, aber naja, Gomis ist jetzt aus der Vorbereitung jetzt nicht gerade als der strahlende Gewinner hervorgegangen. Vorne bleibt ein kleines Fragezeichen, solange Dzeko noch nicht zu 100% fit ist und solange noch nicht klar ist, ob Silla bis zum Deadline-Day noch geht oder nicht.
Du, sag mal kurz den Stand bei den üblichen, bei den anderen Verletzten. Gosens war ja ausgefallen, Ebimbe war ausgefallen.
Genau, also Miron Mustić sagte, er ist optimistisch, dass das bei den dreien klappt. Also Gosens schien noch in der vergangenen Trainingswoche ein bisschen weiter zu sein als Ebimbe. Bei Karaman hatten wir eigentlich auch den Eindruck, da gab es jetzt einen ganz, ganz kleinen Eingriff. Da muss man nochmal abwarten. Morgen bekommen wir da das nächste Karaman-Update. Ja, aber bei Karaman sollte es bis Augsburg dann hoffentlich gehen.
Okay.
Du siehst aber daran, dass die Mannschaft, die gegen Real Madrid gestartet ist, in dieser Generalprobe, ne? Also wir haben hinterher mit Miro Mustić gesprochen, sagte, ja, was ist jetzt so Vorbereitungsfazit, bevor wir zu unserem kommen? Er sagt, ja, bin sehr, sehr zufrieden. Und da war die Frage, ja, was fehlt denn noch? Und da antwortet er, es fehlt Kenan Karaman, der spielt, es fehlt Ebimbe, der spielt, es fehlt Robin Gosens, der spielt, es fehlt ein Dzeko bei 100% und Katic hatte noch nicht 100%, konnte auch nur 45 Minuten spielen. Und wenn du das dann weiterdenkst, Ljubicic spielt im Moment auf der rechten Flanke, den kannst du dann auch ins Zentrum theoretisch ziehen. Das heißt, die Mannschaft, die dann in Augsburg, ich rede jetzt erstmal von Augsburg, am ersten Bundesligaspieltag anfangen wird, die wird ganz anders aussehen, als die gegen Real Madrid gestartet ist. Mustić sagte auch, natürlich hätte der eine oder andere, der von den dreien ausgefallen ist, vielleicht auch ein paar Minuten kriegen können. Aber die Priorität ist halt bei Schalke dann doch nicht Real Madrid gewesen. Ne? Mhm. So, Timo Becker sagt ja dann am Ende auch irgendwie, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, es ging faktisch um nichts gegen Real Madrid. Außer natürlich um Erinnerungen fürs Profileben.
Ja, und auch, ehrlicherweise auch um eine gebührende Feier für dieses wirklich immer noch super geile Stadion. 25 Jahre alt und trotzdem noch top modern. Richtig geil. War ja auch mit vielen Ex-Spielern, vor allem Ex-Internationalen, die da waren, schön gefeiert worden.
Ja. Ein bisschen moderner geworden ist es jetzt sogar. Man sieht es irgendwie optisch. Es gibt ein neues optisches Highlight.
Ja, genau. An der Gegengerade ist zwischen der Unter- und der Obertribüne ist jetzt die digitale Werbetafel dann gekommen. Die Pläne gab es schon länger. Jetzt ist sie da. Und die Investition da hat sich nach einem Jahr rund etwas schon amortisiert, hat der Verein mir gesagt. Und ich glaube nicht, dass das Ende ist. Ich kann mir vorstellen, dass auf dem Wege durchaus noch Potenzial da ist, mehr Wege zu finden, weiteres Geld zu verdienen, denn das ist
Geld bitter nötig. Der
Verein. Wir haben jetzt im Vorgespräch nicht darüber geredet, dass wir kurz über die Arena sprechen wollen, aber man muss ja immer bedenken, 25 Jahre, als das Parkstadion 25 Jahre alt wurde, war der erste Spatenstich für die Arena, ne? Also da war das Parkstadion mehr oder weniger so out, dass die Arena gebaut wurde. Und jetzt sind wir natürlich ganz weit davon entfernt. Ihr habt natürlich recht, das ist immer noch ein in Europa mitführendes Stadion, auch nach 25 Jahren. Und Schalke tut gut daran, dass sie jetzt das Projekt Erlebnis Berger Feld ausrufen, das dann die Leute dazu bringen soll, auch mal außerhalb der Spieltage etwas häufiger dorthin zu kommen. Bestehen da sehr viele Möglichkeiten auf dem Vereinsgelände.
Wir haben im Vorgespräch mal kurz das Thema Finanzen angeschnitten und uns dann aber dafür entschieden, dass es so komplex ist, dass wir dazu uns mal intensiver in extra Folge mit beschäftigen wollen. Hatte jetzt den Hintergrund, dass Vitali Becker in dieser Woche seinen Vertrag unterschrieben hat, er verlängert. Das hatten wir in der Vorgespräch schon mal angedeutet.
Während meines Urlaubs habt ihr schon mal über Vitali Becker gesprochen. Da war klar, dass er verlängert und jetzt
steht's fest.
Die Tinte trocken, das hatten wir gestern dann exklusiv verkündet mit den Details dazu. Also ein Vertrag, der bis 2030 gilt. Aber Schalke musste so die kleine Kröte schlucken, dass eine Ausstiegsklausel damit verbunden ist, die dann gestaffelt ist. Also maximal rund 15 Millionen Euro. Kennt man ja irgendwie Champions League Vereine am höchsten und so weiter geht das.
Ist das eine Kröte oder ist das nicht vielmehr auch eine Absicherung, dass er den Verein im Worst Case ablösefrei verlässt? Das droht ja auch, ne?
Ja, genau. Ja,
insofern,
das hast ist du jetzt also zumindest eine Kröte im Sinne der Verhandlungen. So, natürlich ist das Interesse, dass du den Spieler ohne Ausstiegsklausel bis 2030 verlängerst. Ja, na, meine halt diese Kröte. Schau mal vor, Gosens verletzt sich jetzt, Becker spielt durch und Schalke kommt in die Champions League. So, und dann musst du den halt für 15 Millionen verkaufen. Das wäre halt ein bisschen doof.
Ja.
Also so wie es passieren wird, da sind wir uns ja alle einig dann. Also
mit, ja, Ausnahme,
dass
so
Gosen, mit Ausnahme, dass Gosens sich verletzt
genau,
und so.
Ansonsten wird es genauso kommen. Schalke spielt in 2 Jahren Champions League. Ja. Aber Fakt ist, Schalke braucht einfach die Kohle so dringend.
Genau,
so
also
bitter dringend.
Um das jetzt ernsthafter zu beantworten, Vitali Becker ist deshalb auch wichtig, weil er eben auch zu dem Tafelsilber jetzt gehört, genauso wie Mercan Ayhan, der und Sofiane Elfhausi, die ohne Ausstiegsklausel verlängert haben. Und das ist eben wichtig, weil Schalke auf absehbare Zeit auf Transfereinnahmen angewiesen ist. Übrigens auch in dieser Transferperiode, die in 2 Wochen zu Ende geht, steht immer noch das Wort von Frank Baumann, dass ein Transferüberschuss erwirtschaftet werden muss. Moment, ich sehe es hier an Hitchen im Finger. Ein Transferüberschuss erwirtschaftet werden muss. Im Moment ist, glaube ich, das Ungleichgewicht ungefähr bei 2 Millionen Euro. Das heißt, Schalke hat 2 Millionen Euro zu viel ausgegeben. Also da muss schon ordentlich was reinkommen, denn Schalke muss ja eine schwarze Null schreiben am Jahresende, die im Rahmen dieser Eigenkapitalauflage. Schalke muss zwar keinen Gewinn schreiben im Jahr 2026, das ist bei einem Aufstieg so, allerdings die schwarze Null muss stehen und da muss noch ein bisschen, also in dem Fall Huub Stevens, ne, die Null muss stehen, aber auf eine etwas andere Art und Weise. Und das, was wir dann in der Finanzfolge ausführlicher bewerten wollen, ist, dass 2027 9,6 Millionen Euro Gewinn am Ende rauskommen müssen, die zum Beispiel nicht durch die Genossenschaft geschrieben werden können, Stand jetzt, weil die Genossenschaft aktuell immer noch kein Erfolg ist. Das wird im Schalker Umfeld aktuell noch sehr stark diskutiert, ne? Selbst durch Aufstieg, selbst durch Werbekampagne, selbst durch diese Bundestour, die gemacht haben. Das hat vielleicht 1.000, 1.500 neue Anteilszeichner gebracht. Also das Konto der Genossenschaft ist leer und die Genossenschaft wird also nicht für diese 9,6 Millionen Euro aufkommen können, wenn nicht irgendwie ein Wunder geschieht. Und das alles zu beleuchten und mit Transferüberschüssen und wer ist Tafelsilber und was ist mit der Anleihe, da müssen auch Zinsen gezahlt werden. Das ist echt komplex und das wollen wir dann mal später aufbereiten und auch nicht in so einer Folge, in der wir eher Mut machen wollen Richtung Saisonstart und so. Das ist ja dann doch Finanzen auf Schalke, das ist ja dann doch ein eher schwieriges und die Seele schwer belastendes.
Ja,
manchmal.
Ja. Da reichen dann auch die 20.000 nachbestellten Trikots nicht. Ne? Also 40.000 waren verkauft, 20.000 wurden noch nachbestellt. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen. Aber all solche Einnahmen sind dann nett, aber das reicht bei weitem mal nicht.
Ja. Gut, machen wir einen Haken drunter. Wie gesagt, verschieben wir es auf die Sonderfolge.
Ja, und dann sind wir wieder bei der Champions League. Optimal ist, Schalke wird Vierter, kommt in die Champions League und
zwei
Spieler haben auf einmal einen Marktwert von 140 Millionen Euro und wechseln dann für 190 Millionen Euro jeweils in die Premier League. Dann okay. Das würden, glaube ich, alle unterschreiben.
Ja, aber ich glaube, also für den letzten Take kriegst du 24 Kommentare unter dem Video, was du denn geraucht hast vor
der Sendung. Wie eine gute
Kollegin
immer zu sagen pflegt, wir sind dir nicht bei Wünsch, der weiß, wir sind
hier, so ist es. Ich habe nur vom Optimalfall gesprochen.
Ja, aber das ist auch Matthias Tillmann schon auf die Füße gefallen. Der hat auch im Optimalfall von 50, 60 Millionen Euro Einnahmen durch
Im Gegensatz zu Matthias Tillmann bin ich nicht CEO des FC Schalke 04. Ja.
Jetzt um den Dreh zu finden.
Wir haben es geschafft.
Genau. Lass uns mal kurz
Vorbereitungsfazit.
Vorbereitungsfazit.
Das ist, glaube ich,
danke,
ein bisschen
Andy.
Hinten übergefallen. Gewinner, Verlierer der Vorbereitung.
Gewinner, Verlierer der Vorbereitung. Gibt es einen guten Artikel?
Ich, einen Job. Ich kann mir die Frage nicht
es
selber.
Es gibt einen guten Artikel dazu. Könnt ihr nachlesen auf
www.watz.de.
Aber wer ist denn ein persönlicher größter Gewinner dieser Saison? Also wir zählen gleich auf, was ihr so sportlich rausgezogen habt. Aber ist dein persönlicher Gewinner?
Also der Robin hat den Text geschrieben und wir haben uns dann vorher natürlich so ein bisschen besprochen. Wir haben gesagt, dass es echt eigentlich fast sogar schwierig ist, da so ein Gewinner wo du sagst, boah, das ist der Gewinner, den rauszufiltern, weil die Vorbereitung an sich war wirklich okay, war sportlich okay und wenn jetzt irgendein Spieler der Aufstiegsmannschaft seinen Platz behält, ist er vielleicht ein Gewinner, weil er seinen Platz behält und so, das kann man durchaus sagen. Aber er ist jetzt halt nicht so, man sagt so, der Gewinner von den neun, würde ich jetzt erstmal sagen, Adamu hat mir wirklich gut gefallen. Und ansonsten Tanaka, okay, ja, kannst du sagen, das ist bisher okay. Luka Voja, also 30, okay. Ebimbe kann man bisher gar nichts zu sagen. Gosens kann man auch gar nichts zu sagen, ne, weil haben bisher kaum gespielt. Da verbietet sich deshalb ein Urteil. Edin Dzeko ist seit kurzem wieder da. Deshalb kannst du sagen, die Vorbereitung ist an sich gut gelaufen für alle. Es gibt so vielleicht so etwas übergeordnete Gewinner. Vitali Becker zum Beispiel ist für mich einer, ne, ist jetzt wieder fit, ist zwar Backup, aber weiter, hat jetzt einen Vertrag bis 2030 bekommen. Das heißt, Schalke setzt auf ihn. Robin Gosens wird sicherlich nicht dauerhaft auf der linken Seite spielen. Das ist ein etwas übergeordneter Gewinner der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Du kannst sagen, Timo Becker ist ein Gewinner, weil er ein geiles Spiel gegen Vini Junior gemacht hat. Also bei den Zugängen habe ich Maxi Wöber vergessen. Den kann ich auch nicht bewerten, weil er einfach auch noch nicht gespielt hat.
Ja, ich lege die Latte erstmal ganz niedrig und sage, es gab zumindest keine krasse Verletzung. Ne? Wir hatten ja schon mal Kreuzbandrisse in Vorbereitung. Genau. Und so war der Schalke ja Gott sei Dank verschont geblieben.
Naja, stimmt, aber Brian Lassme ist mal wieder ausgefallen.
Ne? Okay, Brian Lassme aber hat den. Ja, ist er.
Ja, stimmt. Das heißt, du hast, also als Verlierer kannst du dann die nennen, die wir in den Talks davor auch schon angesprochen haben. Das sind die, die halt einfach wirklich gar keine Rolle mehr spielen, ne? So, die sich dann einen neuen Verein suchen können. Und,
die Finn Porat und
die Finn Porat, Donkor, ja. Max Krüger, Kalasch, Wasinski, Nut. So, das sind halt die, die halt krasse Verlierer sind. Und dann hast du halt zum Beispiel Brian Lassme, ne? Der ewige Top-Joker, über den Miron Muslic halt immer sagt, wenn der mal mit seinen 1,94 und 37 km/h 34 Spiele fit wäre, ja, was passiert? Verletzt. Kannst halt nichts machen, ne?
Ja.
Also jetzt muss ich euch leider enttäuschen, bei Gewinner-Verlierer habe ich jetzt keine überraschende Ansicht, die jetzt weder Robin in seinem Text geschrieben hat, noch die ihr erwartet habt, weil diese Vorbereitung hat jetzt halt wirklich nicht die krassen Gewinner hervorgebracht. Vielleicht seht ihr das anders, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt gerade, während ihr gesprochen habt, nochmal durchgegangen, so die Startelf, die wie sie gerade aussieht, so Karius gut, Becker gut, Katic, der ist ja kurzem wieder da, Kurucay, okay, Vitali Becker, ja, kann man schon als Gewinner bezeichnen, Schallenberg, okay, Elfhausi gut, Auschisch gut. Also da ist jetzt überall gut, okay bis gut, aber nicht so, boah, Knaller.
Das hatten wir schon mal anders. Insofern ist, glaube ich, die Hauptsache, dass die Stimmung allgemein, glaube ich, ganz gut ist. Ne? Sowohl in der Mannschaft als auch im Umfeld.
Ja, ich will jetzt nicht den Mahner sein, ne? Du hast natürlich da eine extreme Fallhöhe. Ne? Also das muss man jetzt auch mal sagen. Sage ich jetzt auch nicht gerne, aber du bist ja seit April auf absolutem Highflyer-Niveau. Und ich meine, Halle, das wirst du wohl noch schaffen. Ich meine, du kannst, Augsburg ist ja 15 Jahre eine gestandene Bundesligamannschaft, ne? Auswärts, das ist schon ein blöder Start. Auswärts, Union Berlin, das nächste Spiel, das ist auch seit 10 Jahren gestandener Bund. Und dann dazwischen Bayern München und so. Ich will nur sagen, du guckst so, als würdest du mich gleich verprügeln.
Nee, gar nicht, das stimmt. Ich wollte nur darauf hinaus, also ich habe mir diese Gedanken auch oft gemacht. Ne? Ist der Saisonstart gut? Also die Mannschaft, die Gegner, am Ende des Tages, ganz ehrlich.
Du musst gegen alle spielen.
Ja, natürlich musst du gegen alle spielen, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern weil du sagtest, die Fallhöhe ist hoch. Ich habe tatsächlich das Gefühl, ist auch nur ein Gefühl, ich kann es natürlich nicht an irgendwas festmachen, dass die Schalker, also das Schalke-Umfeld grundsätzlich so geerdet ist, was die Erwartungen angeht, wie schon lange nicht mehr. Also das Erwartungsmanagement ist ganz gut von Vereinsseite, aber ich glaube auch der Sinn der Schalker, der Fans, ist da ganz gut geschärft dafür, dass man, dass auch niemand gegen Augsburg erwartet, dass man da eben die Sterne vom Himmel spielt oder gar unbedingt gewinnt. Und jetzt komme ich dann doch fast zu dem Satz. Letztendlich aber natürlich sind Bayern und Co. nicht die Gegner, auf die es wirklich ankommt, also die Spiele. Ja, es sind die Spiele gegen Augsburg.
Aber ich sag mal, also ja, du hast recht, gegen die Mönchengladbachs und Werder Bremens und FC Kölns dieser Welt kann Schalke, glaube ich, mithalten. Das wäre mein Take. Und dann hast du, glaube ich, genug Mannschaften, die du hinter dir lassen kannst, um auch in nächstes Jahr wieder Bundesliga zu spielen.
Genau,
mehr geht's ja nicht.
Ja, das stimmt. Platz 10 bis 13, so wie ich das intern höre, wird Platz 10 bis 13 als, also Ziel ist Platz 15 und intern wird Platz 10 bis 13 als vielleicht realistisch eingestuft. Ne? Und da reden wir genau davon, Elversberg und Paderborn muss man eigentlich hinter sich lassen. Obwohl ich finde, dass Elversberg echt gar nicht so dumm eingekauft hat. Ja,
die haben ganz gut
eingekauft. Das haben wir jedes Mal unterschätzt bei
genau, aber die beiden musst du normal sein. Und dann hast du wirklich, Bremen hat jetzt natürlich diese Woche noch richtig nachgelegt. Aber du hast schon angesprochen, Mönchengladbach, Köln, HSV, das sind so die Konkurrenten, auf die man vielleicht mal so ein Auge haben könnte. Ich bin gespannt, ob Schalke wirklich dann in der Lage wäre, dann auch mit so einer Negativserie gut umzugehen. Aber ja, du stimmst, du hast Frank Baumann, der Zeit seines Sportlerlebens sehr unverdächtig ist, bei Niederlagenserien überzureagieren. Das heißt, der wird auch nach würde auch nach 5 Niederlagen in Folge wirklich wie ein Stein da stehen und seinen Verein verteidigen und so. Das gab es dann auch schon mal anders.
Das ist aber alles Zukunftsmusik. Ich mache dem erstmal ein Ende. Die Zeit ist schon lange abgelaufen.
Ja.
Egal, wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann tatsächlich mit der ersten richtigen Spieltagsfolge dieser Saison nach dem Pokalspiel beim nach dem Pokalsieg in Halle. Am Dienstag voraussichtlich.
Ich hoffe, es gibt keine Verlängerung, weil, boah, 20.
Ja, ihr müsst 20, zurück dann.
Ihr müsst hin. Nee, nicht nach dem Spiel. Ich übernachte da.
Okay.
Na gut.
Ja, seid ihr gegönnt.
Ja, überleg mal, also Verlängerung, Elfmeterschießen, dann wäre irgendwie 11:30 zu Ende, das wäre ein bisschen schwierig noch mit
zurückfahren. Ja, absolut, das war ja auch ehrlicherweise das Beschissene, als klar war, man muss Montagabend gegen Halle ran.
Aber gut. Ja, weil die Fans, die dann um 23.30 Uhr nach dem letzten Elfmeter nach Hause fahren, die fahren dann nach Hause. Ich habe dann ja noch Pressekonferenz, Mixzone und so, ja, vor 1 Uhr aus dem Stadion nie raus.
Wenn ihr mehr aus Andis Leben hören wollt, dann...
Entschuldigung, ich war lange im Urlaub, ich habe viel zu erzählen.
Nächste Woche.
Ihr könnt auch gehen, dann rede ich alleine weiter.
Wieder ein. habt eine schöne Woche, freut euch auf den Saisonstart und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Bis dann, Glück auf.
Tschüss und Glück auf.
Glück auf.
1904 Inside Schalke ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch immer über euer Feedback. Alle Kontakte findet ihr in der Beschreibung. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.